Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Duct Tapes. Ich möchte diesen Podcast beginnen mit den Worten Totgesagte leben länger, denn es ist ein bisschen Zeit vergangen, seit wir das letzte Mal in dieser illustren Runde gesessen haben. Mit mir meine ich natürlich einmal den fabelhaften, tollen Thomas, mein Namensvetter an meiner Seite. Hallo, mein Lieber.
Hallo.
Grüß dich. Und den noch kongenialeren Ron alias Enti. Hallo.
Hallo, hi, grüß euch.
Habt ihr auch so viel Feedback bekommen, dass die Leute gesagt haben, wenn es nicht bald weitergeht, ich stürze mich aus dem Fenster, ich werde mir die Kugel geben, wann seid ihr endlich wieder da?
Ja, also bei Twitter gab es ja durchaus die eine oder andere Rückfrage, ne? Wir haben ja noch ein bisschen Social Media so nebenher betrieben, aber ja, aus Gründen ein bisschen Zeit vergangen.
Bei mir war es so, dass ich jetzt tatsächlich vor ein paar Wochen mit ein paar Kumpels auf Disney Plus ein paar DuckTales-Folgen geguckt habe. Und wir haben dann so eine Liste gemacht und ich sage, hier, die müssen wir schauen, die können wir auslassen. Und zu der und der kommt vielleicht später noch mal was. Also ich habe schon versucht, noch ein bisschen Werbung zu machen, dass es weitergeht. Und ich hoffe, dass die Zuschauer uns und die Zuhörer vor allen Dingen uns auch treu geblieben sind und noch viele dazukommen.
Ja, ich kann dazu sagen, ich habe ja gestern über meinen privaten Instagram-Kanal diese Title Cards von den Folgen gepostet, die wir heute besprechen. So mit der Unterschrift so und weiter geht's. Und da kamen auch, also jetzt nicht viel, aber so ein paar haben geschrieben, ah cool, ich warte schon so lange. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Wollen wir uns an dieser Stelle nochmal sagen, wer wir überhaupt sind? Oder verweisen wir auf unsere Folge 0?
Keine Ahnung. Ron, wo kennt man dich denn her?
Gute Frage, woher man mich kennen könnte. Ich schreibe ganz gerne Comic-Rezensionen zum lustigen Taschenbuch, bin eigentlich überall unterwegs, wo man mit Disney Comics im Internet was zu tun bekommen könnte. Bin mittlerweile auch in der Duckipedia recht aktiv. Schreibe ab und an mal einen Artikel für den Bertel Express, für die Fanzeitung von deutschen Comicfans, Disney Comicfans für Disney Comicfans. Und natürlich auch von meinem eigenen kleinen Podcast-Projekt, die drei Comic Caballeros, wo es hoffentlich auch bald weitergeht.
Genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ja. Und Thomas, wo kennt man dich nochmal her?
Mich kennt man entweder von der dritten Macht. Früher habe ich ja da mitgewirkt, ne, im Periodenpodcast, aktuell halt Sternentor und überall mal irgendwie zu Gast, ne, beim Retrocast, beim Technikquatsch. Zuletzt war ich auch als Gast bei den Dünnbrettbohrern. Da freue ich mich auch schon drauf. Da gibt es bestimmt nochmal die ein oder andere Folge mit und von mir. Ja, fehlt nur noch der dritte im Bunde.
Ja, ich bin ein weiterer Thomas. Ich betreibe die Podcasts Die Zentrale, ein Hörspiel-Podcast über die drei Fragezeichen. Dann mein Laber-Podcast-Format Rotz und Wasser. Dann gab es noch ein Format von mir, was es leider nicht mehr gibt, nämlich ein weiterer Hörspiel-Podcast über TKKG. Das war die tosende Hollywood-Schaukel, aber alle Folgen sind noch online. Also wenn ihr Bock habt, hört da doch gerne mal rein. Ist aber leider jetzt ja mehr oder weniger zu Grabe getragen worden. Ja, da meine ich natürlich das hier, jetzt hier, heute geht's endlich weiter mit einer weiteren Passion, nämlich DuckTales zu besprechen. Ja, und ansonsten gehe ich auch ab und zu mal, also ich bin so, wie hat man mich genannt, der fleischgewordene Wanderpokal der Hörspiel-Podcast-Szene. Also ich bin öfter mal bei D2 zu Gast oder hier bei Pumuckls Sturschädel. Ja, so, ich treibe mich gerne rum.
Ach, du bist Gregor, ah, Gregor, der Onkel. Bei Twitter, der ist doch gefühlt auch über, der redet doch immer mit jedem über alles und ist auch gefühlt in jedem zweiten Podcast irgendwie immer zu Gast. Ich weiß gar nicht, wo der die ganze Zeit hernimmt. Schöne Grüße an der Stelle.
Nee, ganz so schlimm ist es nicht. Also es hält sich noch in Grenzen so, aber man hat schon nette Kontakte geknüpft, sag ich mal so. Es ist alles, wenn dann so sehr hörspielaffin, sagen wir mal so. Vielleicht, ich würde auch gerne mal über andere Sachen reden, sagen wir mal so. Ne? Vielleicht lädt mich ja der eine oder andere nochmal, weiß nicht, zu einem Star Trek Podcast ein oder so. Da wäre ich auch mal am Start.
Du musst das Stargate gucken, dann kannst du bei uns mal zu Gast sein.
Ah, verdammt. Das Problem, also ich sag's dir ganz ehrlich, Stargate reizt mich kein bisschen. Also ich komme da nicht ran. Ne? Es hat mich nie interessiert und es kommt auch einfach nicht. Ich finde, ich mag den Kinofilm schon nicht, den ersten. Also irgendwie. Der hat mich nie gereizt. Ich habe den mal gesehen, aber irgendwie, keine Ahnung. Also Stargate, irgendwie, das kannst du mir auf den Bauch binden, passiert nichts.
Ja, guck mal, so wie ich die Folgen immer bewerte oder so, wundert es mich auch, dass ich das damals gemocht habe. Aber ja, so ist das.
Ja, gut. Ja.
Na gut, Wir schweifen aber wieder ab.
Ja gut, das gehört richtig auch dazu. Aber wenn ihr nichts mehr habt, dann lasst uns doch gleich unser Projekt Pilotfilm weiter angehen. Denn wir wollten ja zumindest erstmal die ersten 5 Folgen von DuckTales besprechen. Ja, wie gesagt, ist ein bisschen Zeit vergangen. Aber wir starten mit der 3. Folge, die da heißt Der goldene Kondor. Und der Originaltitel lautet 3 Ducks of the Condor. Und das ist doch ein wunderbares Wortspiel, oder? Habt ihr es bemerkt?
Das sind zweimal Tiere, die fliegen.
Ihr kennt diesen Polit-Thriller mit Robert Redford? 3 Days of the Condor? Oder auch auf Deutsch die 3 Tage des Condor?
Ich kenne die Tage des Condors. Heißt das wirklich the 3 Days? Okay.
Die 3 Tage des Condor.
Okay, dann ist das vielleicht im Englischen. Im Deutschen ist es, glaube ich, wirklich die Tage des Kondors. Ich wusste nicht, dass der 3 hat. Die Tage des Kondors.
Ne, also der deutsche Titel funktioniert nicht, aber der englische, 3 Ducks of the Condor. Und auf Englisch heißt der Film 3 Days of the Condor.
Ah, okay, dann habe ich ja mal die 3 irgendwie verschnarcht. Ne? Ich kenne die Tage des Kondors, aber da fehlt die 3.
Okay.
Das hat man ja bei den Titeln sehr gerne gemacht, dass man hier und da mal eine Anspielung oder Filmreferenz reingebaut hat.
Genau, das wird die nächsten beiden Folgen vom Pilotfilm auch noch definitiv sein. So, dann, ich glaube, das ist deine Lieblingsrubrik, Enti, nämlich, wer hat's geschrieben? Jim Magoon, Bruce Talkington und Mark Zasloff. Also alles Namen, die natürlich damals in der Disney-Branche, glaube ich, sehr tief verwurzelt waren. Directed by Alan Zasloff, der jetzt, glaube ich, schon vor ein paar Jahren gestorben ist, wenn ich mich nicht irre.
Ja, ich glaube schon, ja.
Und Production Code, das Wichtigste, 126. Die US-Erstausstrahlung war am 18. September 1987, nämlich in Form des Pilotfilms. Und als Einzelfolge wurde das Ganze am 11.11.1987 ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung, ich kann euch sagen, ich war definitiv damals dabei, war am 22.04.1989 in der ARD und wurde dann am 30.11.1991 als Wiederholung im Disney Club mit neuer Synchro der Neffen und dem ja, ganz tollen deutschen Titelsong ausgestrahlt.
Im Disney Club habe ich das damals dann auch, glaube ich, geguckt.
Ich war ja so enttäuscht damals, weil ich war ja schon immer so einer, der, wenn ich was, das ist wie mit den alten 3 Fragezeichen-Folgen mit der Carsten Bohn-Musik. Wenn du es dann wieder hörst und das hat sich so in deinem Kopf, in deinem kindlichen Kopf abgespeichert und dann hörst du plötzlich was nicht reinpasst und ich hatte ja auch die Hörspielkassetten, dann denkst du, irgendwas stimmt hier nicht. Und ja, die Neffen haben ja die neue Synchro und ich finde bis heute diesen deutschen Titelsong, haben wir uns aber damals schon drüber unterhalten, ich finde den so schlimm. Wirklich, ich kann den nicht hören.
Also ich finde beide gut, aber ich finde die Hörspielversion, die englische, die finde ich deutlich noch mehr catchiger.
Habt ihr jetzt über Disney Plus geguckt?
Ja. Nee, wobei, Quatsch, stimmt gar nicht. Ich habe mir die DVD reingeschoben.
Also klassisch, sehr schön. Denn auf Disney Plus hat diese Folge einen Disclaimer ganz am Anfang. Nämlich, dass sie negative Darstellung von Menschen oder Kulturen enthält. Ja, da können wir ja vielleicht noch mal drauf eingehen im Laufe der Besprechung. Ja, wobei, weiß ich jetzt nicht, so.
Also, eine Gutgläubigkeit.
Ja, genau. Also, ich würde jetzt sagen,
das hast du auch anderen Leuten.
Ja, es ist mir jetzt nicht so super negativ aufgefallen, aber klar, man merkt es irgendwie so, dass halt so dieser primitive Eingeborenenstamm, der da dargestellt wird, also das kann ich schon verstehen, dass der Disney aus heutiger Sicht sagt, ist nicht mehr so ganz zeitgemäß.
So ist es. Also mir ist es schon ein bisschen aufgestoßen. Ich habe jetzt die Folge nicht nochmal geguckt, ich habe sie mir alle auf DVD tatsächlich nochmal gekauft, steht auch im Regal. Aber hier haben wir ja wirklich diese ganz, ganz einfältigen Eingeborenen, die seit Jahrhunderten auf ihrer Bergspitze ihr Dasein fristen, relativ karg und unterdrückt von einem einzigen Herrscher, der oder eine Herrscherdynastie seit Generationen, aber wir greifen schon wieder vor, worum es denn eigentlich geht.
Na, wenn du möchtest, du hast ja auch wieder Stichpunkte angefertigt. Da steht ja die Zusammenfassung. Wenn du möchtest, kannst du die gerne vortragen.
Und zwar hatten wir in den ersten 2 Folgen ja das versunkene kleine Schiff, das Holzmodell gefunden und in der 2. Folge dann tatsächlich auch das eigentliche große Holzschiff, das untergegangen war in der Wüste. Wie es dazu gekommen ist, hört ihr in der vorherigen Folge.
Ich sag nur Monzoppis.
Von euch die Monzoppis. Die Folge endete damit, dass Onkel Dagobert eine Münze aus dem Schatz der goldenen Sonnen in seinen Besitz bringen konnte. Die neue Folge startet jetzt damit, dass Onkel Dagobert einen Experten für Münzen damit beauftragt, sich diese mysteriöse Münze einmal genauer anzuschauen. die er aus dem versunkenen Schiff erhalten hat und die einzige, die nicht den Fluten zum Opfer gefallen ist. Dabei stellt der Münzexperte fest, dass es sich dabei um einen Teil aus dem Schatz der goldenen Sonnen stammt und dass es noch eine zweite Münze geben soll, die irgendwo im den geheimnisvollen Anden versteckt sein soll und, wie gesagt, seit Dynastien einer Generation von Konquistadoren gehören soll. In einem von Herrn Düsentrieb konstruierten Fluggerät fliegt Onkel Dagobert in die Anden, um den Besitzer dieser zweiten Zwillingsmünze ausfindig zu machen, um an die Hälfte der Schatzkarte heranzukommen, um das Tal der goldenen Sonnen ausfindig zu machen. Er wird dabei von seinem Neffen Donald, der vorübergehend von der Marine beurlaubt ist, und dem Piloten Quack, dem Bruchpiloten, begleitet. Doch das auf dem Andengipfel lebende Volk ist den Abenteurern nicht gerade wohlgesonnen.
Ich habe mir nochmal meine alten Hörspielkassetten rausgekramt. Ich lese euch mal kurz nur da die Zusammenfassung hinten vor. Da waren ja mal zwei Folgen drauf. Da steht, Dagobert bittet Donald und Quack, den Bruchpiloten, ihm bei der Suche nach dem Schatz der goldenen Sonne zu helfen. In Südamerika müssen sie gegen Einheimische, die auf riesigen Kondoren fliegen, kämpfen. So, das ist die Zusammenfassung für diese Folge auf der Hörspielkassette. Wenn ich mich irre, sind wir jetzt schon wieder in Südamerika, oder? Waren wir nicht in der Folge davor schon? Oder war es, ja, war es Südamerika, ne?
Naja, jetzt sind wir in den Anden.
Genau.
Wobei natürlich die Prämisse an der ganzen Geschichte natürlich eh schon merkwürdig ist. Ne? Mal ganz ernsthaft. Also von wegen, da ist ein einsames Volk, das irgendwo tief in den Anden wohnt, sodass man nur mit einem Spezialgerät von Daniel Düsentrieb dahin kriegt. Woher will jetzt dieser Münzexperte wissen, dass da noch eine ist?
Das habe ich mich auch gefragt, weil der ja auch, er sagt ja, der Typ, der da lebt, der kann Besucher nicht leiden. Ne? Also das weiß man. Also anscheinend war ja schon mal jemand da, der dem begegnet ist und sich wahrscheinlich nur mit Haut und Haar retten konnte.
Mag sein.
Aber ansonsten ist es eine sehr wichtige Folge, weil es werden sehr, sehr viele wichtige Nebenfiguren gedroppt, beziehungsweise vorgestellt, die jetzt im weiteren Verlauf der Serie viel Screentime haben werden.
So sieht's aus.
Wir sehen nämlich am Anfang direkt, während Onkel Dagobert die Münze begutachten lässt, dass die Neffen hier Besuch bekommen von diversen Applikantinnen für den Job der Nanny. Und die werden alle vergrault und bis dann schlussendlich Frieda mit ihrer Nichte Webby da auftaucht. Und sie lässt sich nicht von den Jungs ins Boxhorn jagen. Und Dagobert dann aus seiner Besprechung wieder reinkommt oder so und keiner mehr da ist, bis auf sie, ist er hellauf verwundert und die Jungs versuchen es dann nochmal irgendwie sie übers Kreuz zu aufs Kreuz zu legen, indem sie dann sich als anderer, jeweils anderer ausgeben. Aber Frieda hat direkt den Durchblick, die weiß direkt, wer Tick ist, wer Trick ist und wer Track ist. Und als sie dann noch sagt, dass sie nur für Kost und Logis für sich und seine ihre Nichte arbeitet, ist Onkel Dagobert ja eigentlich schon am Haken. Dazu mal, Webby jetzt auch nicht so aussieht, als würde sie viel essen.
Warum macht sie das? Warum zieht sie ausgerechnet diesen Joker? Also ist Frieda so verzweifelt, dass sie sogar bei Onkel Dagobert arbeiten würde, weil sie weiß, dass er ein unglaublich schlechter Arbeitgeber ist und einen unglaublich schlechten Lohn zahlt, dass es ihr egal ist? Andererseits weiß sie ja, dass sie dann mit in der Villa lebt und zusammen mit dem reichsten Mann der Welt. Das konnte ich immer schlecht interpretieren.
Da muss man jetzt sagen, man kennt ja gar nicht Friedas Vergangenheit. Ne? Also das ist ja eigentlich so das Einzige, was sie so von sich offenbart ist. Ich arbeite umsonst, Hauptsache ich kann ihr leben und mit meiner kleinen Nichte zusammen. Nee, Nichte, was ist sie? Die Enkelin, ne? Sie ist ja die Oma.
Ach stimmt, ist die Oma, ja.
Natürlich habe ich bis heute vor diesem Gespräch nie darüber nachgedacht, was sind die Beweggründe von Frieda. Aber wenn wir jetzt drüber reden, sie kommt so aus dem Nichts, ja, und sie sagt, es reicht mir, wenn ich Essen kriege und Dach über dem Kopf habe, ne? Aber sonst wissen wir doch gar nichts über sie.
Ich habe eine Vermutung, aber ich hebe sie mir an der Stelle für später auf und spann dich mal auf die Folter.
Ja, das ist nett von dir.
Das ist vielleicht die Mary Poppins des Disney-Universums.
Das ist auch schön.
Ist das noch in dieser Folge oder erst in der nächsten? Deine Vermutung?
Erst in der nächsten.
Ach, verdammt, nicht, dass jetzt die Leute wieder anderthalb Jahre warten müssen. Na, wir gucken mal.
Ach so, nein, naja, in der heutigen Folge, aber in der nächsten DuckTales-Episode, der ich tatsächlich doch noch eine Kleinigkeit positiv abgewinnen kann.
Ja, okay, ich bin
nicht
gespannt.
Nicht viel, aber
schön finde ich auch übrigens hier diese Szene, also du wirst ja bestimmt wieder auf Englisch geguckt haben, Thomas, ne? Da heißt der Typ ja Mr. Changemaker, den er einbestellt hat. Wobei ich das auch witzig finde, ein Dagobert Duck muss einen Münzexperten bemühen? Also, wenn sich einer mit Geld auskennt, dann ja wohl Dagobert. Aber ist egal. Und der heißt auf Deutsch Herr Kleingeldmacher. Also, ich liebe es. Dann habe ich festgestellt, er hat die Stimme von Herrn Tierlieb aus den Benjamin Blümchen-Kassetten. Fand ich auch sehr schön.
Geil. Ne?
Und das auch, wenn er ihn so fragt, so, na, was halten Sie denn von meiner Münzsammlung? Ja, alles so super, Herr Duck. Wann sieht man schon mal ein zatzslowenisches Siebenkreuzerstück? Und dann finde ich auch Dagobert Zaubertrick so schön, wie er diese Münze vom Schatz der goldenen Sonne herzaubert. Also so, es ist alles wieder ein bisschen albern. Also jetzt hier die ganze Sache mit der Suche nach der Nanny geschenkt. Aber wie Dagobert sich da so benimmt, ich finde es witzig.
Was ich interessant finde, dass man hier, gerade hier am Start der Folge, sich in Bezug auf die Neffen relativ stark an den Karl Barks Comics orientiert und an den alten Cartoons, wo Tick, Trick und Track ja tatsächlich echte Satansbraten sind und immer nur Unsinn und Streiche im Kopf haben. Das hat man ja in den ersten zwei Folgen nicht so unbedingt, ich sag mal, in dieser Form präsentiert. Da haben sie zwar auch Streiche gespielt und waren clever, aber alles in einem sehr positiven Licht, würde ich es nennen wollen. Und jetzt versuchen sie alles so in dem Negativen, dass sie Onkel Dagobert begleiten können auf Schatzsuche wieder, was sie ja in den ersten zwei Folgen getan haben. Und in der dritten Folge spielen sie ja im weitesten also eigentlich gar keine Rolle für die eigentliche Entwicklung der Schatzjagd.
Ja, ich habe auch überlegt, also erstens muss man ja schon das als Ganzes sehen, diese fünf Folgen. Trotzdem sind es ja fünf in sich geschlossene Folgen, muss man sagen. Und es wirkt immer ein bisschen merkwürdig auf mich, wenn Dagobert sagt irgendwie, nein, Kinder haben hier nichts zu suchen. Ne? Stattdessen, euer Onkel Donald telegrafiert mir gerade, dann nehme ich stattdessen den mit. Da denke ich auch immer so, erst sagt er, kein Problem, wir sind noch ein gutes Team. Und hier schließt er sie ja mit Absicht aus. Aber dann würde ja die nächste Folge nicht funktionieren. Weil da dienen sie ja dazu, um ihren Onkel aus dem Schlamassel zu holen.
Also ich glaube, alle fünf Folgen würden nicht funktionieren, wenn in jeder Folge die Neffen auch so eine dominante Rolle spielen würden. Wie du ja schon festgestellt hattest, ist gerade diese Folge 3 ja sehr durch die Nebencharaktere geprägt. Durch Frieda, durch Quack und Donald und auch ein bisschen durch Daniel Düsentrieb, der ja hier auch seinen allerersten Auftritt hat. Oder war er vorher schon?
Also du meinst in Zeichentrickform, ne? Gibt es nicht dieses super Sport-Goofy-Ding von 86 oder so? Kommt er da nicht schon vor?
Da kamen die Panzerknacker das erste Mal vor, aber
in animierter Form meinst du?
Das kann durchaus sein, dass er da schon.
Ich bin der Meinung, DuckTales ist wirklich seine Premiere als Zeichentrickfigur. Das glaube ich schon.
Also auf jeden Fall war es sein Debüt innerhalb der DuckTales und Daniel Düsentrieb stellt wieder mal unter Beweis, dass er im Auftrag für Onkel Dagobert innerhalb von 24 Stunden ein Fluggerät konstruieren kann, auch wenn es nicht besonders schön aussieht. Es fliegt und er hat auch gleich den passenden Piloten im Blick. Einer, der klug genug ist, dieses Ding zu fliegen.
Klug genug, genau. Ja, es gibt nur einen Piloten, der blöd genug, der fähig genug ist, damit fertig zu werden. Also ich sage mal so, Quack wird ja sehr effektiv in die Serie eingeführt, ne? Weil wir sehen das, was er am besten kann. Er legt eine Bruchlandung hin, die aber sehr reißerisch umgesetzt ist, indem er da so in so einem Sturzflug rumtrudelt.
Oh, ich liebe das. Das ist, glaube ich, die beste Einführung eines Nebencharakters ever. Ja.
Und vor allem, ich meine, er zerschellt ja wirklich am Boden. Es brennt, der Rauch, ne? Und dann sagt er, dann ziehen sie ja noch so ihren Hut. Und dann so, wissen Sie, er war gar kein schlechter Kerl. Ein schlechter Pilot, aber kein schlechter Kerl. Und er kommt da, als wäre nichts aus dem Flammen.
Und boostet seinen Schal aus.
Genau, das finde ich sehr, sehr schön. Und dann kommt eigentlich so blöd wie es klingt, ein Satz, den ich auch sehr gerne mal zitiere, weil Dagobert dann doch kalte Füße kriegt und so, ich glaube, ich habe es mir anders überlegt, ich suche mir einen anderen Piloten. Nein, nein, wir machen das schon, ne? Und er nimmt ihn so unter seine Arme und Dagobert sagt, hoffentlich ist meine Krankenversicherung bezahlt.
Genial.
Das ist einfach geiler Klamauk.
Und es funktioniert auch viel besser als bei Darkwing Duck. Da war er ja auch.
Ja, wie gesagt, auch Donald hat schon telegrafiert, er hat Urlaub, ja, und deswegen sagt Dagobert, die Jungs bleiben zu Hause, ich schnapp mir lieber euren Onkel. Dann begeben sie sich mit diesem Flugzeug in Richtung Flugzeugträger, der da gerade irgendwie am Panama-Kanal stationiert ist. Ja, gerade als Donald sich abmelden will, sacken sie ihn ein und es kommt zur ersten Begegnung zwischen Donald und Quack. Wenn wir uns jetzt mal zurückversetzen, 1987, DuckTales, dritte Folge, erster Auftritt Quack. Man kennt die Figur noch nicht. Und Quack ist ja eigentlich ein Ersatz für Donald, wenn wir ehrlich sind. Der ist ungeschickt, der ist ein bisschen doof manchmal. Und wir haben ja schon in unseren letzten Folgen darüber gesprochen, warum hat man einen Donald Duck aus der Serie entfernt. Gibt es ja verschiedene Gründe. Nur hier hatte ich so das Gefühl, die Serie ist noch relativ neu. Wir müssen irgendwie noch mal Donald Duck bringen. Und es ist wie so eine Staffelübergabe. Also vom einen Chaoten an den nächsten. Deswegen habe ich das Gefühl, Donald und Quack werden hier so vereint. Weißt du, so als ob diese alte Disney-Figur so seinen Segen gibt. Hier, das ist ein guter.
Ich bin gerade am Überlegen, wenn ich mir diese Folge ohne Donald vorstellen würde. Sie würde ja inhaltlich funktionieren. Aber sie wäre bei Weitem nicht so lustig. Und sie würde auch nicht so gutes Verhältnis darstellen zwischen wie Onkel Dagobert, wie er als Chef und Anführer und Leiter der Expedition einerseits mit Quack umgeht und andererseits mit Donald umgeht. Beide in einem ähnlichen Verhältnis stehend, aber halt auch nicht hundertprozentig gleich.
Also das Einzige, was Donald hier an der Stelle, aber da kommen wir ja gleich noch zu, zur Geschichte beiträgt, ist ja eigentlich, dass er Quack vom richtigen Kondor rettet. Ne? Also ne, mit seinem Blitzlicht.
Ja, wobei es ist schon wieder auch so eine kleine Nebenstory. Also generell ist ja das Verhältnis zwischen Donald und Quack am Anfang nicht das Beste. Die können sich ja nicht riechen und zum Schluss raufen sie sich ja dann wirklich zusammen. Quack sagt ja dann auch später irgendwie, Besorgnisheit verbindet anscheinend, der wird mir langsam sympathisch, der Kleine. Da finde ich das auch sehr geschickt. Also da muss ich wirklich sagen, ich finde das gut geschrieben. Quack sagt die ganze Zeit, was sagt er? Er versteht halt Donald nicht. Ne? Das kommt ja im Englischen besser rüber, weil da hat er ja mehr diese quakige Stimme. Im Deutschen ist es ja ein bisschen schief gegangen, sagen wir mal so. Und zum Schluss, wenn Donald da den Kondor anschiebt, damit die starten können, dann ruft er ja was rüber. Und Dagobert sagt, obwohl das sein Neffe ist, was sagt er? Und Quack übersetzt. Und das ist so dieser geile Turn in der Geschichte, dass man merkt, Quack und Donald sind jetzt Freunde und der eigene Onkel versteht jetzt seinen Neffen nicht mehr. Also das ist so diese Wendung und das ist so unterschwellig und ich weiß nicht, ob ich es als Kind bemerkt habe, aber ich finde, das ist gut geschrieben, weil es nicht so aufdringlich ist, aber es fällt einem auf.
Ja, aber an der Stelle greifen wir ja auch wieder vor. Ne? Wir sind ja immer noch Donald, der sich seinen Urlaubsschein abholt und dann kommt der mechanische Kondor, nachdem der Urlaubsschein unterschrieben ist. Pickt dann mit dem Schnabel Donald auf, sein Chef wird umgeschmissen mit seinem Schreibtisch und den ganzen anderen Urlaubsunterlagen. Mit dem Kondor, mit dem Mechanischen macht man sich auf in die Anden. Ne, du hast ja gerade schon auch bisher drauf eingegangen, dass Donald im Flugzeug nicht verstanden wird, erst von Quack. Und ja, wie könnte es nicht anders sein? In den Anden liegt Quack eine Bruchlandung hin und Flugzeug stürzt, nachdem die Insassen ausgestiegen sind, in eine Schlucht und Quack soll dann hier das Flugzeug suchen und wieder instand setzen und die beiden Enten machen sich auf den Weg zu Joachim Slowly, den Hohepriester der Einheimischen, die dort in einer alten Inka-Stadt vermutlich untergekommen sind oder generell dort wohnen.
Und es ist einfach herrlich. Also ich muss noch mal kurz darauf eingehen. Erstmal ist mir ist zum ersten Mal ein Fehler aufgefallen. Man sieht zweimal eine Totale von dieser Inka-Stadt oder dieser Festung. Die benutzen sie einmal, wenn Quack später mit dem lebenden Kondor runterkommt. Ne? Aber wir sehen sie dann auch beim ersten Mal. Und man kann da schon Slowly und Dagobert sehen. Also das, weil sie das zweimal verwendet haben. Später macht es natürlich Sinn. Hier ist es ein Fehler. Und ich finde es auch wunderbar, wenn sie abstürzen, wie sie schreien und dann so, ich kann nicht hinsehen, ich auch nicht. Und Quack sagt, und ich auch nicht und lässt es steuerlos. Also wirklich Comedy Gold. Ne? Und dann ist er ja auch noch so stolz. So, ja, ohne Bruchlandung bin ich nur ein halber Mensch. Ne? Und dann sagt Dagobert, ja, ich finde es nicht so toll. Sie klettern da jetzt runter. Und dann, was? Sie erwarten, dass ich da runter klettere? Und Dagobert sagt, es gibt auch einen schnelleren Weg nach unten.
Ja, das ist auch einer meiner Lieblingssätze.
Oder?
Was denn? Sie erwarten, dass ich da runterklettern soll, Herr Dark?
Es gibt auch einen schnelleren Weg nach unten.
Ja, schon gut, ich klettere, Boss.
Wie würdest du denn Slowly beschreiben, Thomas? Also ist es ein Sympathikus oder eher so ein generischer Disney-Fiesling?
Ja, ich hätte eigentlich, also von wegen, er kommt nicht so fies rüber wie El Capitan, ne? Aber das ist so ein, ja, so ein schön geföhnter, also der lässt es sich da gut gehen. Warum er an der Stelle übrigens noch hier die Konquistadoren-Klamotte trägt, die seine Vorfahren vermutlich damals schon getragen hat, weiß der Geier, weil so eine Plattenrüstung ist jetzt vermutlich nicht so unbedingt das Angenehmste zu tragen.
Gibt nichts anderes.
Ja, ne, also als würden die ganzen Eingeborenen da nackt rumlaufen, aber also hätte sich ja auch irgendwas Bequemeres machen lassen können, aber komisch. Also bin ich so ein bisschen drüber gestolpert. Nee, also irgendwie so ein schön geföhnter, überheblicher, ich hätte den noch nicht mal so unbedingt als verschlagen. Also wie gesagt, wenn man ihn mit El Capitan vergleicht, ist das echt hier so ein schreiendes Baby eigentlich. Aber ne, also er will seine Macht halt irgendwie halten, ne, und er hat die Eingeborenen ja mit seiner Goldsonne, mit der Münze unterjocht, beziehungsweise sie beten ihn ja an. Also unterjochen tut er sie ja nicht, sie halten ihn für Gott und dementsprechend lesen sie ihm natürlich alle Wünsche vor den Augen ab.
Du, erinnere mich daran, wenn wir nochmal auf den El-Kapitan treffen, dass wir darüber nochmal sprechen, weil, also ob der jetzt der bessere Bösewicht ist oder so, also es sind beides für mich generische Disney-Bösewichte und der Slowly, der ist einfach nur ein Ekelpaket, ne? Also ja, ich greife jetzt schon wieder vor, aber ich meine, er hat da diesen Stamm im Griff und das ist natürlich diese Darstellung, die aus heutiger Sicht sehr kontrovers ist, sagen wir mal so. Er geht ja trotzdem über Leichen, als er nämlich merkt, so, Eindringende? Ne, man sieht ja dann, wie Donald ein Foto macht und mit dem Blitzlicht auf sich aufmerksam macht. Dann sagt er ja sofort, zumindest auf Deutsch, Eindringlinge vernichtet sie. Und dann rennen die ja gleich los. Und das ist schon heftig.
Ich glaube, im Englischen sagt er nur get them.
Ich lasse das ja hier gerade mitlaufen. Ich habe es heute auf Deutsch geguckt, aber mit englischen Untertiteln. Und ich glaube, er sagt destroy them.
Ich weiß es nicht, aber ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen bei dem Charakter des Joaquin Slowly. Ich habe gelesen, dass der Name soll auch ein Wortspiel sein. Ich kann es mir aber nur so irgendwie zusammenreiben. Jogging Slowly, langsam joggen, langsam laufen.
Walking Slowly habe ich auch gelesen. Ja, ja, habe ich auch nie gerafft bis heute, dass das ein Wortspiel sein soll.
Er weiß ja ganz genau, dass er den Aberglauben der Einheimischen ausnutzt. Und er weiß ja auch ganz genau, dass seine Macht und die Macht der Familie, von der er abstammt, nur auf dieser einzelnen Münze basiert. Also von der Warte her finde ich ihn schon so auch als bedrohlichen Charakter, als bedrohlichen Bösewicht, der seine Macht um jeden Preis erhalten will, schon recht interessant. Allerdings dann so in den letzten 2-3 Minuten, wo er dann seine Macht schwinden sieht, da wird er dann schon eher ins Lächerliche gezogen und auch so als vollkommen machtlos dargestellt. Er kann ja auch dann, gut, will nicht verraten, wie es ausgeht, aber er könnte ja auch selbst dafür sorgen, dass er der Mächtige bleibt.
Wobei man ja durchaus, ne, es sind ja ein paar Jahrhunderte vergangen, also vielleicht glaubt er das einfach auch selber. Ne, also ne, ägyptische Pharaonen haben sich vielleicht auch selber für Götter gehalten oder für die Abgesandten der Götter, ne, also ist jetzt die Frage, ob er so aufgeklärt ist, dass er halt wirklich weiß, so von wegen, er ist nur die, das sind abergläubische Trottel oder sich wirklich halt irgendwie, na auch Könige von früher, ne? Also da ist man durch Geburt einfach höher gestellt. Das hat man überhaupt nicht hinterfragt.
Aber sagt er das nicht auch irgendwo?
Er sagt, das gibt ihm die absolute Macht, weil diese Primitivlinge ihn dafür vergöttern und er ist halt nun mal der weiße Mann, der da hingekommen ist mit einer, ich sag mal, gewissen Bildung. Und die kennen ja auch nichts anderes. Deswegen ist ja auch so schön, dass er da auf diesem Cliff, diesem Berg da mitten in den Anden mit den gefährlichen Winden, wo kaum jemand hinkommt, leben kann. Also die kennen ja nicht mal hier die Einflüsse von der Zivilisation. Er scheint sie zumindest ein bisschen zu kennen und deswegen nutzt er das ja so komplett aus. Ich meine, ich habe auch mich gefragt, wie pflanzt er sich denn fort? Naja klar, der wird sich da wahrscheinlich immer eine aus dem Volk nehmen und so eine Sachen. Und ja, auch, dass er die ganze Zeit noch in dieser Rüstung rumläuft. Ja, es ist ein Cartoon am Ende, muss man ja wieder sagen. Ne? Man muss das ja irgendwie bildsprachlich vermitteln und gehört wahrscheinlich auch zu seinem hohen Priester-Ding, ne? Wenn er damit auftaucht. Wenn er dann natürlich nur im Schlafanzug käme, dann würden sie auch vielleicht sagen, was ist denn jetzt, ne? Also die Darstellung ist natürlich sehr comichaft und das ist es ja auch. Ich frage mich, wie er bei einem Barks weggekommen wäre. Vielleicht hätte er da noch eine Facette mehr bekommen. Aber so ist er einfach nur der Böse, der machtbesessen ist und niemanden neben sich duldet.
Bei Barks hätte er morgens zum Frühstück viereckige Eieromelette gekriegt.
Ich hätte es jetzt auch gesagt. Es spielt in den Anden. Und wenn man die Festung sich von ganz weit weg und bei Nebel und mit 2 Promille anguckt, also das edelt schon ein bisschen dem Volk der Eckenhausener.
Gut, also sie werden entdeckt und Slowly hetzt ihnen seine Untergebenen auf den Hals. Als Dagobert bei der Verteidigung seine Sonnenmünze aus der Tasche kullert, fangen die Eingeborenen damit an, auch ihm zu huldigen, sehr zu Slowlys Ärger. Quack hat inzwischen den Fuß des Cliffes erreicht und die Überreste vom goldenen Kondor gefunden. Jedoch wird er von einer weiteren Gruppe Eingeborener entdeckt. Und währenddessen geht Slowly auf seine Hintergrundgeschichte ein und erzählt, wie sein Vorfahre Marching Slowly und sein Begleiter, Achtung Wortspiel, Juan Tanamera, eine Schiffsladung voller Schätze aus dem Tal der goldenen Sonnen gestohlen haben. Ich nehme an, das ist das Schiff, das wir in der Folge davor gesehen haben. Das Schiff wurde vom Schiffskapitän aber gestohlen. Der ließ die dann zurück und frage an euch, wer könnte das wohl sein, der Kapitän? Man sieht ihn ja schön in Großaufnahme.
Dagobert!
Genau, und er ließ ihn eine Münze zurück. Und dann fertigten sie eine Karte zu diesem Tal an, rissen sie in 2 Hälften und der Martian, also der Vorfahre von Slowly, traf auf diese Sonnenanbeter und Juan allerdings segelte auf dem Rio Io raus aufs offene Meer und wurde nie wieder gesehen.
Das ist auch so eine geile Namensgebung. Rio Io, das ist...
Ich glaube, im Original heißt der Fluss Wacker Wacker.
Tut er.
Nein.
Oder zumindest in der übernächsten Folge heißt der
Fluss. Der heißt so dann, wenn sie im Tal der goldenen Sonnen sind. Aber der Rio Io, das ist ja hier der Fluss, der hier in den Anden verläuft. Und so kommst du aufs offene Meer.
Ich will einhaken. Was ich hier sehr interessant und absolut gelungen umgesetzt finde, ist, dass wir quasi die ganze Handlung der ersten 2 Folgen, die auf dem Schiff basiert, jetzt rückwirkend noch erklärt bekommen. Also, dass wir jetzt tatsächlich noch die Hintergründe zu dem Schatz und zu all den Fragen, die wir uns vorhergehend gestellt haben, jetzt auch teilweise beantwortet bekommen, aber natürlich gleichzeitig auch wieder in die Richtung geschubst werden. Was ist denn mit der anderen Hälfte passiert und wo ist der ganz große Schatz, wenn dieses Schiff doch nur ein kleiner Teil dessen ist?
Ja, aber das erklärt er ja an der Stelle, ne? Den einen Teil der Karte haben sie und den anderen hat Joachim Slowly. Das hat er ja unverhohlen vorzugegeben. Also, ne, also da muss man sich ja jetzt nicht groß irgendwie in Gedanken stürzen und überlegen, so, wo knüpft man hier an?
Na, ich meine die andere Hälfte, mit dem der weggesegelt ist. Das, was wir dann in der nächsten Episode erleben, was aus dem geworden ist.
Ja, im Prinzip das ja hier eigentlich nur zwei Filler-Folgen. Ne? Also in der Folge geht es um die eine Hälfte der Karte plus Vorstellung neuer Charaktere. Und in der nächsten Folge geht es um die andere Hälfte der Karte. Und wenn wir ehrlich sind, dann fliegen wir in der 5. Folge wieder nach Südamerika. Ne? Weil das ja, ich habe gelesen, das kommt ja in der Folge überhaupt nicht zur Sprache, aber das große Finale spielt in Peru.
Ja.
Okay.
Also maßgeblich, ne?
Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob sich das so zurechtgebogen wurde von den Fans oder ob es da irgendwie Hinweise gibt. Ich habe sie jedenfalls beim Konsum der Folgen nicht gesehen. Jedenfalls, während Dagobert mit Slowly streitet, auch wunderbar, wie arrogant er ist, ne? Ich spreche grundsätzlich nicht mit Geflügel, ja? So richtig schön von oben herab, ja? Da finde ich auch schön, wenn Donald dann so protestiert, so, hey, lassen Sie meinen Onkel in Ruhe. Und er so, ist der immer so frech?
Also Sie aufdringliche alte Ente, Sie, her mit der Münze, bevor Sie mir meine Macht über diese Primitivlinge hier kaputt machen.
Wenn Sie noch einmal so mit meinem Onkel reden,
ist er immer so frech.
Lenken Sie nicht ab, wenn Sie noch einmal so mit meinem Onkel reden.
Ich segne das schon, Donald. Bevor wir zum Geschäftlichen kommen, Sie Blechheini, hätte ich noch ein paar Fragen. Ich spreche grundsätzlich nicht mit Geflügel.
Es ist schon wieder eine richtig schöne Sprüchemaschine, diese Folge. Und deswegen mag ich ja DuckTales so gern.
Interessant, dass Slowly ihn aber versteht.
Ja, ne, das stimmt. Aber so wirklich versteht du den auch. Ja, gut, ich kann auch frech sein und dabei nur brabbeln, aber meine Körpersprache verrät's ja, ne? Ja. Deswegen glaube ich, dass er eher darauf geht, ne? Naja, und dann kommt's noch zu so einem kleinen Fauxpas, Donuts, weil da stehen ja die ganzen Büsten in so einer Reihe, ne? Die Ahnenreihe von dem Slowly, auf die er sehr stolz ist. Und Donald rennt die um und dann fallen alle Büsten um und dann will er schon auf ihn losgehen. Und Dagobert sagt, komm, du hilfst jetzt mal schön Quack bei der Reparatur des Flugzeugs. Ich kann dich nicht brauchen. Also hier ist so dieser Turn, dass auch Dagobert nicht gut ist, was er da Donald auch bemerkt, ne? Du bist genauso herrschsüchtig wie Slowly. Ich finde aber Donald gut, weil er sich ja aufregt, dass der Typ so von oben herab ist. Und ja, diese Primitivlinge beten mich an. Und dann kommt ja jemand mit Essen von denen und den tritt er ja so weg. Doch nicht jetzt! Also der ist ja wirklich kein guter Mensch.
Ja, ich glaube, das arbeitet die, also versucht die Folge auch so ein bisschen herauszuarbeiten. Oder wie seht ihr das, dass die Unterschiede zwischen dem Schurken und Onkel Dagobert doch noch mal betont werden? Auch wenn Onkel Dagobert sehr, sagen wir mal, unfreundlich gegenüber Quack und Donald ist, eigentlich von Anfang an, am Ende sieht er ja doch ein, dass er sie auch braucht, definitiv, einerseits um von dem Gipfel wieder wegzukommen und andererseits um an die Münze zu kommen und an die Schatzkarte zu kommen. Also ist er dann schon einsichtig.
Ja, das sind ja aber ja auch ein paar andere Schuhe, ne? Also wenn du überlegst, ne, Quack ist bekannt dafür, dass er immer nur Unfälle baut und abstürzt und hast du nicht gesehen, das ist halt das, was Onkel Donald vorhin gesagt hat, das hat er ja auch ein oder andere Mal jetzt bewiesen. Ne, auch die Landung jetzt war nicht gut. Auf Donald setzt Dagobert ja aber hohe Stücke, sonst hätte er ihn gar nicht mitgenommen. Ne, also wenn das nur ein Störenfaktor wäre, ne, Quack hat er mitgenommen, weil Düsentrieb gesagt hat, hier, das ist der Einzige, der das Ding fliegen kann. Ansonsten hätte sich Onkel Dagobert vermutlich wen völlig anderes genommen. Und Donald nimmt da mit, weil er den ja doch relativ für fähig hält. Ne, in dem Moment ist er natürlich ein Störenfaktor. Ne? Er will sich hier irgendwie mit dem Slowly einigen, sodass er die Karte kriegen kann. Und Donald brabbelt die ganze Zeit dazwischen und feindet den an, weil er den nicht leiden kann. Ne? Also er ist ein Störenfaktor und muss in dem Moment einfach nur weg. Also ich denke, das hat keine Wertung.
Aber findest du, dass er hohe Stücke von Donald hält? Weil, da finde ich schon, dass die Serie sich da schon so sehr an die Comics hält, weil, und das ist ja leider so, so viel hält er ja nicht von Donald. Er ist halt eine billige Arbeitskraft. Und hier habe ich das auch so gesehen. Okay, die Neffen will ich nicht mitnehmen, das ist zu gefährlich. Oh, Donald, der ist gerade sowieso in der Gegend, den können wir aufgrasen, den kann ich benutzen. Und Dagobert ist ja auch in Character, weil am Ende ist er nun mal gold- und schatzsüchtig. Und deswegen benimmt er sich ja dann auch hier. Er merkt zwar, der Slowly ist ein Arschloch, aber er will dieses Geschäft haben. Also da ist ihm das Geschäft wichtiger und da muss er dann halt mal auf die Belange von Donald ja einen kleinen Haufen setzen.
Er spielt ja die beiden auch nicht gegeneinander aus.
Ja, das stimmt auch. Aber ich glaube nicht, ich glaube schon, dass Dagobert viel von Donald hält. Also das ist nicht so wie in den alten Geschichten, ne, dass Donald immer mit seinen Schulden gezwungen wird und fauler nichts nutzt und hast du nicht gesehen. Ich glaube schon, dass insgesamt mittlerweile so auch zum Kanon gehört. Ne? Selbst harte Schale, rauer Kern. Ne? Also wenn man sich den Original Scrooge anschaut, die ja eigentlich gemacht ist, ist der, geht er ja in Richtung McMoney-Sack. Das ist ja was völlig anderes als so ein Dagobert, wie wir ihn kennen und lieben.
Gut, das ist auch der Fernseh-Dagobert, ne? Der nochmal eine Spur netter und liebevoller ist als so manch Comic-Dagobert.
Es gibt ja dann später auch noch eine Folge, wo Onkel Dagobert sehr böse ist und Daniel Düsentrieb runtermacht und Dofus runtermacht, nämlich die Folge, wo sie unter Wasser sind in Atlantis. Und dann gerät er ja in Schwierigkeiten und seine Freunde müssen ihm helfen. Also diese Folge ist ja sehr stark darauf fokussiert, diesen Charakterwandel von Onkel Dagobert, der sich mehr seinen Freunden zuwendet, zu zeigen. Das ist ja jetzt hier wirklich nur ganz ansatzweise. Mir ist es nur aufgefallen.
Es ist witzig, dass du sagst, weil ich habe, also in Vorbereitung von diesem Podcast, habe ich jetzt auch mal wieder ein bisschen DuckTales geguckt und gestern Abend habe ich genau diese Folge auch gesehen. Und also da ist er ja wirklich nochmal auf 11 gedreht, als in dieser Folge hier, ne? Weil da ist er wirklich sehr eklig. Also da kommt er ja auch nicht davon weg, irgendwie alle zu beleidigen. Ja, ihr seid nicht schlau genug, ihr seid Schwachsinnige, ne? Und am Ende kommt ja dieses, wie du schon sagst, so raus, irgendwie, ich habe mich in euch geirrt. Und ohne euch würde ich hier blöd dastehen, das stimmt schon. Ist auch eine sehr, sehr gute Folge, wie ich finde, eine meiner Lieblingsfolgen. Also, Quack wird inzwischen dazu genötigt, einen echten lebenden Kondor zu fliegen. Und Donald hilft Quack, indem er seine Kamera in die Augen des Kondors blitzen lässt. Er macht ein Foto. Dann kann Quack die Kontrolle übernehmen. Er sagt ja auch, er ist noch nie was Lebendes geflogen. Und trotzdem legt er eine Bruchlandung mit dem Kondor in den Tempel hin, in dem gerade Slowly und Dagobert stehen. Und da finde ich schön diese Zeichnung, wie diese Tür aufplatzt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber er fliegt ja darauf zu und dann dehnt die sich richtig aus, sodass auch dieses Sonnenemblem den Mund nach unten zieht. Naja, und es endet mal wieder in so einer typischen Bruchlandung. Und Slowly will Quack auch ans Leder und sagt dann auf Deutsch: Ich befördere dich auf der Stelle in den Orkus der Geschichte.
Geiler Spruch, also in den Orkus der Geschichte. Das ist einfach großartig.
Ja. Dann habe ich geguckt, Orkus war in der römischen Mythologie einer der Namen für den Gott der Unterwelt. Im Deutschen wird Orkus etwa im Sinne von Abgrund, Totenreich oder Unterwelt gebraucht. Wird zum Beispiel davon gesprochen, dass etwas in den Orkus geht, ist damit gemeint, dass es den Verfall anheimgestellt ist. Also eine bekannte Redewendung ist in diesem Zusammenhang der Orkus des Vergessens, der Synonym zum Begriff der Vergessenheit. Fand ich ganz interessant. Habe ich als Kind natürlich nicht verstanden, aber es ist ein geiler Spruch und ein geiles Wort.
Gibt auch eine Zeitschrift, die so heißt.
Kann man ja noch was lernen.
Du, was ich alles bei den Disney Comics gelernt habe, also muss ich wirklich sagen, ne? Oder auch Geschichte der Weltliteratur, ne? Ich sag nur hier Le Miserable, LTB 143, das Geheimnis der Leuchter.
Ja, da gab's ja alles Mögliche. Ach, da gab's ja auch Shakespeare und ähnliche Konsorten gab's ja auch. Hier an der Stelle muss ich noch kurz ergänzen, ne? Also ist es ja nicht nur so, dass Quack da rein platzt, während man da verhandelt. Nein, Onkel Dagobert und Joachim Slowly haben sich schon geeinigt. Seine Hälfte der Schatzkarte soll Dagobert gehören und Slowly soll dafür die Münze bekommen. Slowly hat dann beide Münzen und ja, dann platzt Quack dazwischen.
Nee, stimmt nicht ganz. Slowly sagt irgendwie, er hat keinen Bock mit ihm zu verhandeln. Es ist eine Frage der Ehre. Und dann platzt Quack rein. Und weil ihn ja dann auch die Eingeborenen anfangen anzuhimmeln, weil er ist ja dann der Vogelmann, 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 weil er halt es geschafft hat, diesen Vogel zu fliegen, dann ist er halt so genervt, dass er sagt so, einverstanden, ich tausche, aber bitte gehen Sie und nehmen Sie Ihre Freunde mit. Weil dann hat er wirklich die Schnauze voll. Also Quack ist eigentlich das letzte Quäntchen, um zu sagen, hier komm, nimm die Schatzkarte und verpiss dich.
Ach so, du meinst, weil er da seine Macht auch dadurch schwinden sieht, dass jetzt die Einheimischen nicht nur auf die Münzen gucken, sondern auch auf Quack, weil der den Vogel gebändigt hat.
Naja, seine Macht ist ja im Schwinden. Erst kommt Dagobert, haha, ich habe auch eine Münze. Oh, verdammt, die beten den auch an. Und dann kommt Quack und dann hier, sieh mal, ich habe den Kondor geritten. Also noch einer, der angehimmelt wird. Der Einzige, der halt jetzt noch nicht überzeugt hat, ist Donald. Es ist ja auch so ein typisches Cartoon-Ding, ne? dass die Figuren einem so auf den Sack gehen mit ihrem Verhalten. Das ist ein normaler Mensch und Slowly ist ja, ich würde mal sagen, er ist böse, aber er ist die normalste Figur in dieser Geschichte, dass der denkt, jetzt reicht's.
Ja, doch, stimmt. Absolut.
Man sollte lesen können. Das mit dem Kondor und den Münzen kommt gleich noch, aber es ist ein anderer Kondor.
Also wie gesagt, Slowly ist langsam so genervt von den ungebetenen Besuchern, also stimmt er widerstrebend zu, seine Hälfte der Karte gegen Dagoberts Sonnenmünze einzutauschen. Als das Flugzeug dann angehoben wird, wo auch die Eingeborenen tatkräftig helfen, schimpft Dagobert mit Donald und Quack, weil sie den Deal für die andere Hälfte der Karte beinahe zum Platzen gebracht hätten. Naja, kann man auch drüber streiten. Und dann weist er die beiden an, das Flugzeug zu reparieren. Und wie schon angesprochen, dabei versöhnen sich Donald und Quack miteinander. Jetzt kommen sie sich näher in dem Sinne. Naja, und am nächsten Nachmittag findet dann der Handel statt. Ne, Dagobert übergibt feierlich seine Münze dem Slowly. Aber er hat schon vorher gesagt, ich traue dem nicht. Also wir müssen dann gucken, dass wir ganz, ganz schnell hier verschwinden. Deswegen macht bloß die Maschine fertig. Und in dem Moment, wenn er weggeht, hetzt der ja schon wieder seine Untergebenen gegen ihn auf. Ja, das war ein Betrüger und nur ich bin hier der wahre Herrscher. Und dann sagt er wieder, vernichtet sie. Dann kommt es zu einem wahren Luftkampf. Ich glaube, den müssen wir jetzt nicht so ellenlang beschreiben, weil das ist halt klassisch Cartoon, was da passiert, oder?
Action
und eine Verfolgungsjagd, genau.
Genau, die Einheimischen auf Kondoren, die halt den Dachs ans Leder wollen.
Und da ist dann auch die Szene mit dem, dass Donald die Maschine zum Laufen bringt, beziehungsweise zum Start. Und dann sagt er ja auch irgendwie, was sagt er? Und dann auch wunderschön, Dagobert muss er dann irgendwie die Flügel bedienen, indem er da halt so paddelt. Und er freut sich schon und dann, wir haben Donald vergessen. Na, wenn sie endlich mal anfangen würden zu paddeln, dann kann ich ihn einsacken.
Nun kann es losgehen, Quack. Fertig zum Abflug.
Was hat er gesagt?
Er sagte fertig zum Abflug. Dann mal los, lass flattern, Kumpel.
Aufpicken.
Aufpicken?
Ich finde das ja generell so herrlich, dass dieser fliegende Kondor aus Metall und du fragst dich, okay, wieso hat Daniel Düsentrieb dieses Flugzeug gebaut wie ein Kondor? Ja, weil es ja doch Vorteile bringt mit den Füßen und mit dem Schnabel und mit den Flügeln und dann dieses Gegenstück mit den echten Viechern, diese bedrohlichen Riesenkrähen da. Also ich finde das schon sehr, sehr nett gemacht.
Das sagt diesen Trieber übrigens am Anfang auch, ne? Von wegen, dass der sich halt wie ein Kondor überall festkrallen kann. Das heißt, man bräuchte noch nicht mal eine Landefläche. Dafür sind genau die Krallen gedacht.
Mhm, das stimmt. Ich finde es generell witzig, weil Düsentrieb konstruiert diesen Kondor ja aus so einer anderen Erfindung, die er macht. Da sieht man am Anfang so ein riesiges Ding mit diesen Greifern, die dann später, glaube ich, die Füße von dem Kondor sind, die so aus dem Glas so Süßigkeiten poolt, ne? Und in dem Moment, wenn Dagobert ihn beauftragt, fängt er gleich an, das Ding auseinanderzunehmen. Das ist mir auch so bewusst noch nie aufgefallen, aber dass er dann gleich anfängt, das Ding auseinanderzunehmen für den Kondor.
An der Stelle aber überraschend, ne, man geht ja davon aus, sie verehren Quack dann als Vogelmann. Ne, das klingt ja eigentlich so, als wäre das was Besonderes, aber hier sitzt dann plötzlich jeder Hinz und Kunz auf einem Kondor. Also warum jetzt Quack angebetet wird, nur weil er auf einem Vogel sitzt, das tut jeder zweite von denen.
Ja, weil er ein Fremder ist.
Ja, genau. Ja, ne, aber ist ein Fremder unbedingt besser? Also vorhin wollten sie alle noch ins Gefängnis werfen und so. Also.
Aber das war schon ein extrem großes Exemplar, was er da hatte.
Naja, es ist noch keinem Fremden gelungen, so ein Vieh zu bedienen.
Ja, okay, aber deshalb bietet man deshalb jemanden an, ne? Also da kann man sich vielleicht den Respekt der Leute verdienen, aber das ist jetzt so irgendwie ein bisschen...
Bietet man jemanden wegen der Münze an?
Wenn das jahrelang so ist und ja.
Also, die drei können entkommen. Und durch einen Unfall verliert Slowly beide Münzen, die dann von der Klippe fallen. Und er befiehlt dann seinen Dienern, hinunterzugehen, holt sie mir. Aber die weigern sich, keine Goldsonne, keine Goldsonne. Und dann bleibt er da heulend und allein sitzen, beide Münzen. Und das hast du, glaube ich, schon vorhin gesagt, Ron, hier mit dem, er könnte doch einfach selber runterklettern.
Ja, so habe ich es gemeint, ja.
Genau, die Laufbahn als Herrscher endet hier, weil er zu blöde ist, da jetzt runterzuklettern oder sich zu fein ist oder eigentlich ja nur ein Waschlappen am Ende ist, wenn man ehrlich ist. Ne? Also das ist ja so diese Botschaft, die, weiß ich nicht, für Kinder am Ende übrig bleibt. Jeder kriegt am Ende seine Strafe und er war dann doch nicht so diese Figur, ja, für die er sich gehalten hat.
Man weiß natürlich nicht, wie das Cliff dahinter aussieht. Ne? Also wenn das senkrecht nach unten geht, da klettert einfach mal keiner runter.
Nee, das nicht, aber es wirkt trotzdem so ein bisschen so irgendwie, ja, also er ist aus der Geschichte raus und das ist ja auch okay. Für einen Cartoon ist es absolut okay.
Quack ist ja auch runtergeklettert, um das Flugzeug zu holen und zu reparieren.
Ja, aber das ist ja nicht dieselbe Stelle gewesen, ne? Also du kannst ja durchaus an der einen Stelle,
nein.
Ne? Also man weiß es.
Aber ja, der ist halt charakterlich nicht so ein geiler Typ wie ein Quack zum Beispiel.
Ja.
Ich finde es erzählerisch genial gelöst, weil die Folge ja darauf beruht, dass die ganze Zeit diese schwindende Gefahr ist, du kannst dort abstürzen, du kannst von dieser Bergzinne, von diesem Gipfel in den Tod stürzen und auch von den Kondors runterfallen. Und am Ende stürzt aber der vermeintliche Schatz dort in die Tiefe und ist damit auf alle Zeiten verloren. Das ist ja auch ein ganz, ganz klassisches Motiv aus Schatzsuchen.
Ja, und das zieht sich ja durch diesen Pilotfilm, ne? Also die Folge davor, das Schiff sinkt mit den ganzen Goldmünzen an Bord, ist weg. Hier ist es halt, ist der Schatz ja eher die Macht, die Slowly hat. Und später ist es dann noch ein bisschen exorbitanter, ne? Wenn es um den Schatz der goldenen Sonnen geht. Ich glaube, in der nächsten Folge ist es nicht das Motiv, da ist ja eigentlich mehr so die Freundschaft dann, worum es in der Story geht.
Also in der nächsten Folge geht es auch eigentlich um den Schatz.
Naja, es geht weiter um den großen Schatz.
Es geht auch um einen kleinen Schatz. Also von wegen, sie nehmen
genau,
ja was
genau,
mit,
in der nächsten,
was den Einheimischen genau, unheimlich viel wert ist.
Da gibt's ein eigenes Museum dafür.
Ja, stimmt. ihr habt ja recht. Aber darauf kommen wir erst in der nächsten Folge.
Genau, in ein paar Minuten.
So, und jetzt fliegen sie über der Mündung des Rio Io entlang und Dagobert springt mit einem Schlauchboot, also mehr Indiana Jones geht eigentlich nicht, aus dem Flugzeug raus, um sich aufs offene Meer hinaustragen zu lassen, wie einst Juan Guantanamera. Und er will sich dann auf die Suche nach der anderen Hälfte der Karte begeben. Er weist Quack noch an, dem Peilsender zu folgen, den er bei sich trägt. Damit soll er ihn lokalisieren, sobald Quack in Entenhausen das Ersatzflugzeug geholt hat. Donald wünscht sich, er könnte Dagobert begleiten. Das wünscht dieser sich auch und weist darauf hin, ja, beim nächsten Mal nehmen wir die Kinder mit. Ja, und dem stimmt Donald zu. Dagobert springt aus dem Flugzeug und nachdem er sicher mehr gelandet ist, bringt Quack Donald schnell zurück auf seinen Flugzeugträger. Und jetzt kommt wieder ein Satz, der sich auch bei mir eingebrannt hat, weil Donald manisch an diesen Paddeln sitzt und sagt, ich komme zu spät. Herrlich, also ich muss immer lachen. Die Folge endet mit Dagobert, der gen Horizont segelt. Auch ein sehr, sehr schönes Bild, wie ich finde.
Wunderbar, ja.
Ja, Ende. So schnell kann es schon gehen.
Ja, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich mich gerne schon zu einem Fazit bewegen.
Genau, wir können ja. Und hinter dem Gesamtding von dem, ja.
Für mich war es immer so, dass ab hier lässt dieses Ganze, der Pilotfilm, langsam für mich so ein bisschen nach. Weil, ich glaube, ich habe es damals schon gesagt, dass die beiden Folgen davor sehr, sehr stark sind. Und die hätten für mich als Pilotfolge auch vollkommen ausgereicht. Und weil das ist jetzt hier so ein Story-Arc, der neu beginnt. Der hat jetzt nicht mehr so viel mit den beiden Folgen davor zu tun, wie ich finde. Aber ist, glaube ich, nur meine subjektive Meinung. Klar, wir kriegen noch mal ganz, ganz viele neue Figuren jetzt serviert. Einen Daniel Düsentrieb, eine Frieda, eine Niki und vor allem einen Quack. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich finde, er kann hier als neue Figur noch nicht so ganz überzeugen, weil man kennt ja seine Charaktereigenschaften noch nicht komplett. Deswegen meine Theorie, vielleicht hat man Donald deswegen noch mal in diese Story gebracht, um so ein bisschen so eine Staffelübergabe zu haben oder beziehungsweise einfach auch einfach um Donald in der Serie zu haben. Weil ich glaube, das kann man an einer Hand abzählen, wie oft Donald in der alten Serie auftaucht. Aber trotzdem ist es eine sehr solide Folge, wie ich finde. Sie hat tolle Sprüche. Sie hat einen Antagonisten, den kann man jetzt mögen oder nicht, ne? Und ich würde ihr trotzdem 7 von 10 geben. Und ich habe mal gecheckt, auf IMDb kommt die Folge auf 7,6. Also doch schon recht gut.
Ron, was sagen Sie denn dazu?
Ich schließe mich dem Gesagten weitestgehend an. Ich finde, dass man dieser Folge sehr anmerkt, dass die so in zwei Teile geteilt ist. Also, dass man so in der ersten Hälfte ganz viel diesen Erklärungsteil hat und auch sehr dialoglastig ist. Und im zweiten Teil hat man dann ganz viel von der Action mit den Kondors und Kondoren, mit den Vögeln. Ich mag die Folge auch für dieses Storybuilding, für dieses Worldbuilding, dass man das Ganze, wie ich vorhin schon sagte, mit dieser Münze weiterspinnt. Was ich als Kind schon immer ein bisschen verwirrend fand, war das mit der Schatzkarte. Weil ja in der ersten Folge die Schatzkarte das kleine Holzschiff war. Und jetzt kann man sich ja schon fragen, wieso gibt es jetzt wieder eine Schatzkarte? Und wir haben doch den Schatz eigentlich schon gefunden und jetzt gibt es aber noch eine. Es ist gut gemacht, aber es könnte, glaube ich, für kleinere Zuschauer, jüngere Zuschauer ein bisschen verwirrend sein. Und was mir auch negativ im Hintergrund einfach geblieben ist, das hatten wir vorhin ja schon angedeutet, diese ganz stumpfsinnigen, einfältigen, naiven Einheimischen auf diesem Andengipfel, die da sind, um da zu sein, aber sehr unkritisch dargestellt werden. Da finde ich den Bösewicht dann schon wieder auch interessant. Hatten wir aber auch schon gesagt, durch das Ende, als er alles verliert, ist er nicht ganz so ein starker, durchgängig böser Bösewicht für mich. Und diese Folge schaut sich einfach an wie ein Indiana Jones Film. Es hat sehr viel Parallelen dazu.
Ja, da greife ich doch mal auf. Indiana Jones, da bin ich aber eher bei dem 5. Folge. Das ist für mich sowas typisches Indiana Jones-mäßiges. Ne? Irgendwelche Fallen oder hast du nicht gesehen.
Absolut.
Ja, hier, was soll man dazu sagen? Also es werden viele neue Charaktere eingeführt. ich finde die Klamauk zwischen den einzelnen Leuten sehr interessant, auch sehr schön. Auch dass Quack und Donald sich da dann schlussendlich anfreunden. Wie gesagt, ein paar Schwächen gibt es, ne? Also ja, ne, ein Fremder, der ja jetzt ein Kondor reiten kann, warum das jetzt so ein großes Ding ist. Man weiß es nicht. Ja, auch dieser hohe Priester, weiß ich nicht, ob der nicht über die Jahrhunderte auch einfach, der hat ja auch keinen intelligenten Gesprächspartner, sondern nur diese in Anführungszeichen minder Bemittelten da. Na, ob der sich nicht da irgendwie dann genetisch auch irgendwie anpasst, weiß ich, also vom Wissen her anpasst, also dass der irgendwie über die Jahrhunderte, die halt die Inquisition, die Konquistadoren schon her sind, da irgendwie so hochgehalten hat, sein Intellekt, und dass der da nicht irgendwie verblödet ist über die Generationen, weiß ich nicht. Na klar, gibt es dann immer eine Herrscherkaste. Ich finde das jetzt auch nicht so sonderlich schlimm, dass hier gezeigt wird, wie Einheimische durch einen Europäer unterjocht werden. Wir haben ja vorhin selber gesagt, er ist gar kein Europäer mehr, über die Jahrhunderte ist sein Blut schon, also der ist vermutlich genauso, genauso wie die Einheimischen. Also da wird sich, also genetisch wird sich dann keinen großen Unterschied machen, ne? Vielleicht halt nur diesen Herrscheranspruch wie so ein König. Und ja, das gibt's heutzutage immer noch. Also wenn du irgendwo auf einer einsamen Insel irgendeinen einsamen Stamm findest, vermutlich würdest du da auch mit dem, keine Ahnung was, mit der Taschenlampe irgendwie der große Macker sein. Also so an den Haaren herbeigezogen ist das jetzt nicht. Ne? Klar hat das jetzt irgendwie was von der Kolonialismus. Das ist deshalb ein bisschen, aber weiß ich nicht. Ne? Also da jetzt irgendwie groß noch ein Fass aufmachen.
Am Ende sind sie ja losgeworden. Am Ende sind sie ja frei, können ja machen, was sie wollen.
Genau, das zum einen, das ja noch dazu. Ne? Also weiß ich nicht. Ne? Keine Ahnung, ob man das jetzt irgendwie so negativ sehen muss.
Würdest du sagen, die Folge funktioniert noch halbwegs heute?
Klar, warum nicht? Ja, ist ja, die Prämisse ist ja, man hat irgendwo ein Volk am ADW, keinen Kontakt zur Außenwelt. Ne, wie dann jetzt das mit dem Münzfachmann da irgendwie gehen soll, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, aber klar, ne, also wenn du auf einen völlig abgeschnittenen Stamm triffst, why not? Ne, also Königshäuser gibt es ja heutzutage in unserem Leben ja auch noch. Ne? Und das ist ja nicht nur unbedingt eine institutionelle Monarchie. Es gibt ja halt auch wirklich noch wirkliche Monarchien, wo der König einfach das Oberhaupt ist und der dann sagt, wo es lang geht. Also passiert. Mhm. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ja, ganz im Großen und Ganzen hätte ich auch gesagt, eine solide Folge. Die nächste ist wohl schwächer, hätte ich auch gesagt. Mein Favorit ist die 5. aber.
Okay, sehr schön. Dann, so kann es auch gehen, haben wir das kurz und knapp abgehandelt. Man kann aber sagen, es geht weiter. Ne? Wir werden weiter den Pilotfilm besprechen und das schon ganz, ganz bald.
Fortsetzung folgt.
Dann bis zum nächsten Mal, beziehungsweise Thomas, hast du noch unsere ganzen Social-Media-Kanäle offen auf der Pfanne? Ich gerade nicht. Hat mir nicht sogar eine E-Mail, an die man schreiben kann?
Genau, ducktapespod, ein Wort, @gmail.com. Und ansonsten sind wir natürlich auch bei Twitter zu finden, DuckTapeSpot, je nachdem, wie ihr uns gefunden habt. Ne? Da könnt ihr uns folgen. In Instagram haben wir nicht, ne? Also das sind die beiden Arten, wie ihr uns Feedback hinterlassen könnt.
Doch, doch, Instagram haben wir auch.
Stimmt. Heißt auch DuckTapeSpot, ne?
Ja. Ja. Heißt auch DuckTapes, richtig. Deswegen, ja, dann würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Folge. Jetzt bin ich gerade wieder richtig heiß, ja, weiter über DuckTapes zu sprechen. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Ciao, ciao. Tschüss.